Hallo und schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Beide Seiten Live. Viele Menschen sind derzeit in Österreich krank. Das gilt natürlich auch für unsere Redaktion. Eigentlich sollte Kollegin Bianca Ambros heute an meiner Seite sein. Aber auf diesem Weg natürlich gute Besserung. Heute ist der Holocaust-Gedenktag. Vor 80 Jahren wurde das Vernichtungslager Auschwitz befreit. Dafür sprechen wir in unserem Duell des Tages etwas später in der Sendung. Wir beginnen aber mit Innenpolitik und natürlich unserer Rubrik Beide Seiten. Und da schauen wir zu Beginn auf die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP. Da ist jetzt etwas Sand im Getriebe und mit einer möglichen Bankenabgabe gibt es da jetzt einen neuen Stolperstein. Und darüber will ich sprechen aus unserer Puls24-Redaktion mit René Ach. Hallo und herzlich willkommen. Und mit Patrick Schwanzer. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, Wolfgang.
René, lass uns beginnen. Können diese neuen Probleme zum Aus bei den Verhandlungen führen?
Ich glaube, man braucht zuerst mal einen groben Überblick, was passiert ist. Ich bin mir da heute ein bisschen vorgekommen, wie in der Schule, wo man so eine Inhaltsangabe zusammenfassen muss. Also es ist losgegangen letzte Woche am Mittwoch. Da war Petra Steger, FPÖ-Abgeordnete im EU-Parlament, die das Europaparlament als Herz des Unrechts bezeichnet hat. Daraufhin musste Christian Stocker offensichtlich aus seiner Sicht ausrücken, hat bei einem Hintergrundgespräch mit Medienvertreterinnen und Vertretern eine Kurskorrektur der Freiheitlichen gefordert und eine Bewegung der FPÖ vom rechten Rand in die Mitte verlangt, sonst wird's nichts werden. Das sind die klassischen Forderungen, die wir schon gehört haben. Bekenntnis zur EU, liberale Demokratie, Medienfreiheit, Kampf gegen Antisemitismus sind da noch einmal gefallen. Das wiederum hat dann dazu geführt, dass die FPÖ ausrucken musste offensichtlich, beziehungsweise ist es losgegangen mit den Landeschefs, also mit den Parteichefs auf Landesebene. Das hat dann am Samstag am Vormittag auf OTS.at plötzlich so ausgesehen, wo da innerhalb von einer Stunde gleich 4 Aussendungen von FPÖ Landesparteivorsitzenden ausgeschickt worden sind. Also das war tatsächlich alles in derselben Zeit, in demselben Zeitrahmen. Und da war im Prinzip der Tenor überall der gleiche. Stocker würde die Gesprächsbasis gefährden und dass es nichts bringen würde, wenn man Forderungen über Medien ausrichtet. Und dann hat es noch so einen Nebensatz gegeben, der bei manchen deutlicher und bei anderen weniger deutlich war. Bei Mario Kunasek aus der Steiermark war es die deutlichere Variante. Und da hören wir jetzt ganz kurz rein.
Die ÖVP muss auch auf Bundesebene lernen, Wahlergebnisse zu akzeptieren und einsehen, dass sie nicht mehr die stärkste Kraft in diesem Land ist und daher auch zu Kompromissen bereit sein muss.
Naja, wenn man sich das auf der Seite so anhört, dann glaubt man eigentlich, dass diese Koalitionsverhandlungen ja eigentlich kurz vorm Aufstehen müssten. Aber da sagt die andere Seite, alles halb so wild, das sind die klassischen Muskelspiele, die jetzt erst beginnen, auch wenn bei mir nicht so viele Muskeln vorhanden sind. Aber wenn wir uns zurückerinnern, bei den Gesprächen zur Dreierkoalition, da haben die Neos unter Beate Meindl-Reisingers Führung zum Beispiel das Finanzministerium gleich einmal zu Beginn gefordert, bevor man überhaupt inhaltlich da in Gespräche eingetaucht ist.
Gleich einmal vorgeprescht
und auch hier Positionen abgesteckt. Also da sagen die Expertinnen und die PolitikberaterInnen, dass das ganz normal ist. Jetzt ist einmal das Budget verhandelt worden und über das Budget gesprochen worden und jetzt geht's ins richtig Eingemachte. Jetzt geht's ans Feilschen und eben an die Machtpositionen abstecken. Und da ist die Erzählung der FPÖ schon diese: Wir sind dieses Mal auf Platz 1 und nicht die ÖVP. Das heißt, wir haben auch die Themen zu setzen und die ÖVP muss uns da etwas entgegenkommen. Also dass das Ganze da an der Kippe steht, glauben Meinungsforscher nicht. Wir haben da heute auch mit Johannes Klotz vom Meinungsforschungsinstitut OGM gesprochen. Das war seine Antwort.
Es geht vor allem darum, dass natürlich keiner als der Verlierer aus diesen Regierungsverhandlungen aussteigen will, dass man das ja natürlich auch den eigenen Wählern erklären muss, auf welche Kompromisse man sich eingelassen hat. Und somit ist das, denke ich, ein üblicher Vorgang in solchen Verhandlungen. Ich gehe aber Stand heute schon davon aus, dass man sich mit großer Wahrscheinlichkeit einigen wird und es nicht zu einem Platz in der Koalitionsgespräche kommen wird.
Ich habe es erwähnt, aber jetzt gibt es eben auch diese Bankenabgabe, diese Forderung, die da jetzt aufgetaucht ist. Was ist da der Hache?
Im Prinzip hat es einige überrascht, weil das mitunter ein Punkt war, der die Dreierkoalition auch zum Scheitern gebracht hat. Also diese Bankenabgabe hat die SPÖ schon eingefordert. Jetzt kommt da plötzlich dieses Thema, auch die FPÖ will diese Bankenabgabe. Und das hat ein bisschen manche überrascht, warum der Zeitpunkt jetzt plötzlich gefallen ist, dass man das aufwirft. Laut dem Politikberater Thomas Hofer gibt es da aber einen Grund dafür, warum das Thema jetzt plötzlich diskutiert wird, nämlich den folgenden.
Dass sich die FPÖ vergangene Woche von der ÖVP nicht fair behandelt gefühlt hat in der Öffentlichkeit, dass man es auch dem Parteichef Stocker übel genommen hat, dass er da quasi Hintergrundgespräche ansetzt in der Nähe der Verhandlungen etc. Und das kann man eine klassische Retourkutsche nennen. Wiewohl man schon eines sagen muss, dass es inhaltlich ja nicht neu ist, dass die FPÖ da was will.
Thomas Hofer hat es gerade angesprochen, weil du gesagt hast, Ringier, es hat viele überrascht. Es hätte aber nicht überraschend sein müssen, denn die FPÖ hat die Bankenabgabe mehr oder weniger schon in ihrem Parteiprogramm drinnen stehen gehabt, in ihrem Wahlprogramm. Und da zitiere ich jetzt ganz kurz draus. Da heißt es nämlich, die heimischen Banken müssen im Sinne der Fairness endlich zur Kasse gebeten werden. Schließlich haben die Bürger vor einigen Jahren den Banken mit ihrem Steuergeld die Existenz gerettet. Und auch da, sagt der Meinungsforscher uns heute im Interview, da stellt sich natürlich die FPÖ jetzt als die Anwältin des kleinen Mannes hier. Jetzt müssen auch einmal die Großen ihren Beitrag leisten, um das Budget zu sanieren, nicht nur die Kleinen. Wir können natürlich nicht hinter die Verhandlungstüre blicken, aber der Meinungsforscher lässt auch anklingen, vielleicht gefällt der FPÖ ja auch dieser Raiffeisen-Einfluss in der ÖVP nicht so ganz und möchte da der ÖVP jetzt vielleicht eine auswischen.
Er sagt auch, Thomas Hofer sagt noch ganz kurz, das Problem der ÖVP beim Thema Bankenabgabe ist, dass eigentlich alle denken, dass genau an diesem Thema die Dreier Koalitionsverhandlungen gescheitert sind. Thomas Hofer sagt, das stimmt nicht. Es war ein Thema, aber nicht das Hauptthema. Und das würde auch die FPÖ wissen und spielt deshalb jetzt gezielt quasi die schwarzen Peter.
Aber noch ganz kurz, wenn man da zum Scheitern sieht, da sagen auch Expertinnen, beide Parteien, sowohl ÖVP als auch die FPÖ, können diese Verhandlungen derzeit gar nicht scheitern lassen, weil beide nicht gut aussteigen würden. Die ÖVP laut Umfragen würde extrem verlieren und auch die FPÖ und Herbert Kickl sind gerade extrem unter Druck, dass diese Gespräche funktionieren. Weil wer war es denn, der die ganze Zeit darauf gepocht hat? Die Freiheitliche Partei, die diese Koalition möchte. Und deswegen muss sie jetzt auch liefern, so wie Expertinnen sagen.
Kommen wir auf jeden Fall von der Bundesebene jetzt auf die Landes- oder besser noch auf die Gemeindeebene. Am Wochenende gab es ja die Gemeinderatswahlen in Niederösterreich. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wurden gewählt. Und FPÖ, apropos, die hat zwar ihren Erfolgslauf fortsetzen können, René, aber so wirklich groß war das Plus dann auch nicht. Ist dieser Erfolgsrun der Blauen, dieser bei allen Wahlen zuletzt gegeben hat, ist der jetzt in Stocken geraten? Ist der zu Ende?
Ich würde sagen, wir schauen einfach mal auf die Karte Niederösterreich, wie das gewählt hat. Und da ist es so, dass ja 568 Gemeinden schlussendlich gestern gewählt haben, den Gemeinderat, beziehungsweise dann im weiteren Sinne dann ja quasi auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Und der Blick auf diese Karte zeigt eben eigentlich schon genau das. Diese große blaue Welle, sagt die eine Seite, die hat es offensichtlich nicht gegeben. Es gibt ja dieses fiktive Landesergebnis, wo man alles gesamt gerechnet hat. Und da hat die ÖVP ein Minus, liegt bei 47%, knapp 6 Prozentpunkte verloren. Aber trotzdem ist es ihnen gelungen, dass man in mehreren Gemeinden auf Platz 1 ist, trotz dieses Minuses, weil man teilweise sehr hoch in Gemeinden weit vorn gewesen ist. Und das hat sich sozusagen ein bisschen verteilt. Und da sagt zum Beispiel auch Matthias Zauner, der ÖVP-Landesgeschäftsführer in Niederösterreich, Folgendes zu diesem Ergebnis. Unsere Strategie der letzten 1,5 Jahre war goldrichtig. Es gibt keine blaue, rote oder sonstige Welle in Niederösterreich. Niederösterreich bleibt das schwarze Kernland der ÖVP. Also hier die Sichtweise der ÖVP.
Schauen wir auf die andere Seite, schauen wir zur FPÖ. Ein Plus, könnte man das sagen.
Ist es, wenn man es eben auf ganz Niederösterreich rechnet, dann hat die FPÖ hier neben den NEOS, die ein paar Prozentpunkte auch dazu gewonnen haben, diese Gemeinderatswahlen gewonnen, wenn es nach innen geht, und würde an meiner Stelle hier jetzt der FPÖ Niederösterreich Landesparteisekretär Alexander Murler sitzen, dann würde er wohl gegen diese Argumentation der ÖVP wettern und Folgendes sagen.
Dass sich die ÖVP trotz des Verlustes von 568 Mandaten und die SPÖ mit einem Minus von 126 Sitzen verzweifelt als Wahlgewinner inszenieren, kennen wir ja schon zur Genüge aus der jüngeren Vergangenheit. Wir traten in 444 Gemeinden an, gewannen 832 Mandate dazu. Salopp runtergebrochen legten wir im Schnitt in jeder Gemeinde, in der wir antraten, 2 Sitze zu. Der einzige Wahlsieger ist somit die FPÖ.
Also man sieht es da auch ganz gut, Siege haben viele Väter, Niederlagen sind eher ein Waisenkind. Da versucht man, so wie beim Radiotest, wie man es klassisch kennt, jeder für sich sozusagen das Ergebnis aus der Gemeinde rauszuzupfen, das natürlich einen selbst besser darstellt, als es eigentlich ist. Aber auch Herbert Kickl, der FPÖ-Chef, hat gestern hier große Worte gefunden zur kleinen Gemeinderatswahl in Niederösterreich. Und der spricht da schon auch von einem historischen Ergebnis, denn die FPÖ kann immerhin 3 Gemeinden blau einfärben. Und das hat es in Niederösterreich so noch nicht gegeben. Und diese Gemeinden waren davor schwarz. Und diese Erzählung braucht man auch so ein bisschen gerade auch, um im Bund bei den Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP natürlich da ein bisschen Druck zu machen.
Der Erfolg liegt also im Auge des Betrachters. Lasst uns noch ganz kurz nach Linz gehen. Da wurde auch ein neuer Bürgermeister gewählt und die SPÖ konnte sich durchsetzen. Der neue Bürgermeister ist eben der SPÖ-Kandidat Dietmar Brammer. Da konnte das Rathaus verteidigen für die SPÖ.
Das war für viele eine ordentliche Machtdemonstration, da gestern in Linz 77%, zwar nur bei 42% Wahlbeteiligung, aber trotzdem war das für viele sozusagen ein Zeichen, dass es Demokratie ist, quasi wenn man nicht zur Wahl geht, dann muss man mit diesem Ergebnis schlussendlich auch leben. Und für die SPÖ war es ein sehr gutes Ergebnis, sie konnte gut mobilisieren. Das hat in Linz aber auch historische und auch strukturelle Gründe, weil Linz einfach eine riesengroße Arbeiter- und Arbeiterinnenstadt ist und deswegen, ich glaube, seit 1945 immer in SPÖ-Hand war. Und von dem her war es nicht ganz so überraschend. Das Ausmaß hat dann viele aber doch ein bisschen überrascht, wenn man so sagen.
Aber auch die FPÖ.
Das war der Gegenkandidat.
War der Gegenkandidat, Michael Raml. Aber auch er sieht sich als Gewinner und seine Partei, die FPÖ Linz. Denn da ist die Erzählung wiederum mit dem großen Wort historisch. Da ist die Erzählung, dass es die FPÖ Linz zum allerersten Mal überhaupt in eine Stichwahl bei der Bürgermeisterwahl geschafft hat. Sagt natürlich auch, die SPÖ hat im Wahlkampf viel mehr Geld zur Verfügung gehabt. Zitiere, auch verkrustete Organisationen wie den Pensionistenverbund, wie Gewerkschaften, die hier natürlich Wahlkampf betrieben haben. Aber Michael Raml möchte das nicht ganz auf sich sitzen lassen und wird höchstwahrscheinlich in 2 Jahren wieder kandidieren. Und das hat uns nach seiner Wahlniederlage gestern noch gesagt.
Es ist heute offenbar der SPÖ noch gelungen. Ich sage deswegen noch, weil immer mehr Wählerinnen und Wähler, die früher rot gewählt haben, gerade aus dem Arbeiterbereich zur FPÖ wechseln, weil sie von der SPÖ enttäuscht wurden und weil die SPÖ einfach nicht mehr die Antworten liefert.
So, lasst uns jetzt auf jeden Fall noch ins Burgenland kommen. Da gab es eben letzte Woche Landtagswahlen. Großer Sieger war Hans-Peter Doskozil. Kleines Minus hat es zwar gesetzt, aber er ist trotzdem sozusagen auch wieder auf Platz 1 gelandet mit der SPÖ. Und heute hat er dann verlautbart, er will mit den Grünen über eine mögliche Koalition verhandeln. Patrick, was spricht denn dafür, dass diese Verhandlungen ein Erfolg werden?
Ja, es war, glaube ich, schon einmal ein bisschen überraschend, dass Hans-Peter Doskozil hier sich den Grünen annähern möchte. Aber wenn man das Ganze jetzt von der Seite aus argumentiert, die ich mir angeschaut habe, was spricht dafür? Dafür spricht die gemeinsame Klimapolitik zum Beispiel, die hier im Burgenland mit der Windkraft schon relativ wichtig ist. Da möchte man auch weiter ausbauen, auch in Photovoltaik investieren, das wahrscheinlich mit den Grünen am besten geht. Das Zweite ist natürlich schon auch der Größenunterschied zwischen den ganzen Partnern, die sich hier angeboten hätten. Die Grünen sind natürlich jetzt dann die kleinstmögliche Variante, das heißt, Hans-Peter Doskozil und seine Burgenland-SPÖ muss da nicht ganz so viel Macht abgeben, wie sie es denn in einer Koalition mit der FPÖ oder der ÖVP hätte machen müssen. Und das Dritte, wo man vielleicht schon ein bisschen vorausdenkt, ist, wenn jetzt im Bund tatsächlich FPÖ-ÖVP kommt, kann man das immer so als Schreckgespenst im Burgenland hernehmen und sich im Burgenland als sozusagen das linke Korrektiv bezeichnen. Was kann denn zum Problem werden bei diesen Verhandlungen?
Es gibt inhaltliche Knackpunkte. Zum einen haben die Grünen immer die Transparenz, die fehlende Transparenz aus ihrer Sicht bei der SPÖ im Burgenland kritisiert. Allem voran die Finanzen, die Landesbeteiligungen in unterschiedlichen Firmen, aber auch die Asylpolitik ist von den Grünen im Wahlkampf vielfach kritisiert worden. Auch bei uns in der Elefantenrunde vor der Wahl. Hören wir da ganz kurz rein, wie da zum Beispiel auch die beiden aufeinander reagiert haben.
Also Herr Landeshauptmann, ich frage Sie jetzt ganz konkret. Wir haben 242 Menschen in AsylwerberInnen in der Grundversorgung jetzt im Burgenland. Da sind auch Kinder und ältere Menschen und vielleicht kranke Menschen darunter. Sagen wir 160 im arbeitsfähigen Alter. Wie vielen von denen wurde im letzten Jahr ein Angebot für gemeinnützige Arbeit gemacht und wie viele haben es abgelehnt?
Zum einen stimmen die Zahlen nicht, wir haben viel mehr Menschen in Grundversorgung.
Die Ukrainerinnen sind nicht dabei, die dürfen ja arbeiten.
Da reden einfach den Ukrainerinnen, wir haben mehr Menschen in Grundversorgung, sie bleiben ja das ganze
die aktuellen
Verfahren.
Zahlen.
Das bleiben ja das ganze Verfahren in der Grundversorgung und die.
Also man merkt, da war nicht so große Einigkeit, auch was die Zahlen betrifft. Im Prinzip, die Menschen in der Grundversorgung sollen ja künftig zu gemeinnütziger Arbeit im Burgenland verpflichtet werden und die Grundversorgung verlieren, wenn sie sie nicht leisten. Und man hat auch so eine Scheinobergrenze bei 330 eingeführt, wo auch Anja Heider-Wallner sagt, es ist vielleicht mit EU-Recht gar nicht vereinbar, was auch viele Rechtsexpertinnen und Experten auch so einschätzen.
Wobei Anja Heider-Wallner, also die Chefin der Burgenland-Grünen, uns heute im Interview gesagt hat, nachdem sie natürlich erfahren hat, dass jetzt Hans-Peter Doskozil auf die Grünen zugeht, Koalitionsgespräche führen möchte, dass der Unterschied im Detail, wenn man ranzoomt in der Asylpolitik, vielleicht gar nicht so groß zwischen SP und Grünen ist.
Bei den Verhandlungen schaut immer alles,
ganz anders. Hören wir mal rein, wie sie das argumentiert hat.
Ob es jetzt eine Arbeitspflicht ist oder eine Arbeitsmöglichkeit, um Menschen, die Asyl haben, schnell und gut zu integrieren, sodass sie die Sprache lernen und hier auch arbeiten können, das ist oft nur eine Frage des Blickwinkels und ich glaube, dass wir uns da auch nähern können.
Also, da wird man sich annähern können, annähern, wo es gescheitert ist, die Annäherung in diesen Sondierungsgesprächen jetzt, wo man vielleicht es eher erwartet hätte, ist bei der FPÖ, bei der Burgenland-FPÖ
mit Norbert Hofer
an der Spitze, sozusagen das nette Gesicht der FPÖ. Das hat heute auch Hans-Peter Doskozil in seiner Pressekonferenz so gesagt. Die Gespräche mit Norbert Hofer waren zwar ganz nett. Das große Problem und warum es jetzt nicht zu diesen Koalitionsgesprächen gekommen ist, lag daran, dass die FPÖ im Wahlkampf aus der Sicht Hans-Peter Doskozils zu viel Verunsicherung in der Bevölkerung geschürt hat, mit falschen Argumenten Wahlkampf betrieben hat. Wir erinnern uns ja, die FPÖ war mal ganz strikt gegen diese Doskonomics, gegen die Wirtschaftspolitik, die Hans-Peter Doskozil im Burgenland betrieben hat. Hat auch gesagt, da werden Millionen an Schulden für die nächste Generation aufgebaut. Und das hat Hans-Peter Doskozil heute oder im Zuge dieser Gespräche gestört. Und das sagt er heute auch dazu.
Und Norbert Hofer, der grundsätzlich in einem persönlichen Gespräch und auch in einem persönlichen gemeinsamen Gespräch natürlich sehr verbindend und ein angenehmer Gesprächspartner ist, hat es nicht geschafft, aus meiner Sicht darüber hinaus diesem Treiben, wenn ich das so bezeichnen darf, im Interesse der Wahlauseinandersetzung, im Interesse der Bevölkerung, im Interesse einer gebotenen Objektivität Einhalt zu bieten.
Ja, trotzdem gibt es da noch die ÖVP, da hat man heute auch gehört, man wollte eigentlich zuerst mit der ÖVP, ist dann aber abgerückt, weil zu unsicher, aber trotzdem hätte es auch da befürwortende Argumente dafür gegeben. Aber ein Argument, was schon noch dagegen spricht, sind diese Mehrheitsverhältnisse, du hast schon angesprochen, die sind sehr knapp. Also es ist wirklich die kleinstmöglichste Mehrheit, die man jetzt hat mit diesen 19 Mandaten. Es ist nur ein Mandat Überhang und da meinen viele, das könnte auch zur Gefahr werden, wenn dann nicht alle vollzählig da sind, dass es da die Mehrheit verloren gehen könnte.
Wobei, da kann man auch dagegen argumentieren, noch ganz kurz zum Schluss.
Letzter Satz.
Auch bei der SPÖ-Alleinregierung jetzt die letzten 5 Jahre waren es auch genau diese 19 Mandate. Das heißt, auch da hat man eigentlich mit der kleinstmöglichen Mehrheit regiert und auch da hätte eigentlich immer wer krank werden können. Und da sagt Hans-Peter Doskozil auch heute,
ist sich auch ausgegangen.
Man ist da streng genug, dass man da nicht gegen einen argumentiert.
Patrick Henne, ganz herzlichen Dank. Danke, dass ich da beide Seiten angesehen habe. Morgen dann die nächste Runde. Danke fürs Kommen auf jeden Fall. Heute ist also der Holocaust-Gedenktag. Vor 80 Jahren wurde das KZ Auschwitz befreit. Dazu gab es heute auch eine Gedenkfeier im Parlament. Die wurde aber teilweise boykottiert wegen FPÖ-Nationalratspräsident Walter Rosenkranz. Der FPÖ-Politiker ist ja Mitglied in einer schlagenden Burschenschaft. Wir diskutieren darüber gleich hier im Studio. Zu Gast sind Ursula Stenzel und Michel Raimond von den Grünen. Hören wir uns aber zuerst noch an, was Walter Rosenkranz dazu sagt. Mein Kollege Paul Bartorell hat mit ihm gesprochen.
Verstehen Sie die Kritik grundsätzlich, beziehungsweise wie wollen Sie auch in Zukunft damit umgehen? Es ist ein Gedenkjahr heuer, es wird nicht die letzte Veranstaltung sein. Ich glaube, Sie haben zu Beginn gemeint, Sie werden zur Seite treten, wenn es notwendig ist. Offenbar reicht das heute nicht, dass Sie hier sind, beziehungsweise nicht sprechen. Wie wollen Sie in Zukunft damit umgehen?
Also Sie werden es merken, ich führe keine tragende Rolle hier. Ich bin anwesend, so wie in den letzten Jahren immer an diesem Gedenktag, ob als Abgeordneter oder als Volksanwalt. Und hier im Hause lasse ich mir durchaus überhaupt nichts verbieten, weder durch Kritik oder sonst etwas.
Und über das Gedenken eben im Hohen Haus und über den Rechtsruck in der Gesellschaft wollen wir hier jetzt diskutieren. Bei mir zu Gast ist Ursula Stenzel, ehemalige ORF-Journalistin und Moderatorin der ZIB1, dann lange bei der ÖVP im EU-Parlament und dann war sie auch für die FPÖ im Gemeinderat in Wien. Hallo und schönen guten Abend,
Frau. Einen schönen guten Abend.
Und bei uns ist heute auch Michel Raimond, ehemaliger Nationalratsabgeordneter der Grünen und er war auch im EU-Parlament. Hallo und schönen guten Abend. Ja. Freue mich, dass Sie da sind. Frau Stenzel, ich würde ganz gerne mit Ihnen beginnen. Heute war eben das Gedenken, Holocaust-Gedenktag, auch im Parlament. Wir haben gerade den Präsidenten gehört, Walter Rosenkranz. Wie finden Sie, geht er mit dieser Situation um? Es gibt ja viele Proteste gegen ihn, nicht zuletzt von der jüdischen Hochschülerschaft, die das eben boykottieren wollte. Wie finden Sie, geht er damit um? Wie reagiert er?
Ich finde, er geht sehr gut damit um. Er macht mehr, als es seine Pflicht wäre. Er ist nach dem Bundespräsidenten der höchste Repräsentant im Staat. Und ich weiß es von ihm persönlich, es ist ihm ein Anliegen, an diesem Tag also Präsenz zu zeigen und auch die Haltung der Republik dazu zu repräsentieren. Er nimmt das ernst, nicht nur ernst, sondern er ist engagiert. Und er ist positiv engagiert. Und ich kann gleich damit beginnen, wogegen ich mich wehre, ist, dass man das politisch instrumentalisiert. Dass man sagt, der darf nicht gedenken und der darf gedenken. Das ist eine Abwertung dieses Tages, der wahnsinnig wichtig ist, auch für mich. Ich war zum 60-jährigen Jahrestag der Befreiung von Auschwitz als Bezirksvorsteherin in Begleitung mit Bundespräsident Fischer vor Ort. Und ich weiß, was hier an Menschheitsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit passiert ist, weil selbst von mir Verwandte das mitgemacht haben, erlebt haben, emigriert sind. Und eine Tante von mir hat sich aus dem Fenster gestürzt, bevor sie deportiert wurde. Also ich weiß, wovon ich spreche. Und ich nehme Herrn Walter Rosenkranz die Ernsthaftigkeit, Seriosität und auch den Takt, das Taktgefühl absolut ab. Und ich finde es beschämend, dass man ihm diese Verpflichtung auch zum Gedenken abstreitig macht. Und ich kann diesen Protest nur als einen politisch motivierten bezeichnen. Und er betrifft auch nicht alle Juden, weil der Gast, den er eingeladen hat, ist eine sehr prominente Psychoanalytikerin in den USA. Jüdin hat es überlebt, also Erika Freeman. Und sie kam. Also nicht alle Vertreter des Judentums in Österreich sehen die Haltung der IKG, der israelitischen Hochschülerschaft hier positiv.
Herr Raimond, wie sehen Sie die Situation?
Naja, das Problem ist größer als diese Veranstaltung. In dieser Veranstaltung konnte sich der Nationalratspräsident ja nicht mehr so verhalten, dass er nicht mehr kritisiert wird. Also hätte er nicht gedacht, wäre es kritisiert worden, wäre er ganz zentral in dieser Rolle gestanden, wäre er kritisiert worden, damit muss er zur Seite treten und nicht die zentrale Rolle annehmen. Das Problem ist ja schon davor, dass wir den zweithöchsten Menschenmann in dieser Republik, dass wir da jemanden im Amt haben, der bei so einem Gedenken einfach keine Rolle übernehmen kann. Dass Walter Rosenkranz diese Rolle bekommen hat, ist ein komplettes Versagen sowohl der Freiheitlichen als auch der ÖVP. Jetzt muss man sagen, okay, die Freiheitlichen stehen ideologisch dahinter, aber es ist ein komplettes Versagen der ÖVP in dieser Hinsicht.
Wie sehen Sie,
Ja, ich sehe da überhaupt kein Versagen der ÖVP, bitteschön. Ich weiß nicht, ich halte diese von vornherein Ablehnung für völlig ungerechtfertigt.
Also
und das sage, ja, das ist, warum, was ist da das Versagen der ÖVP, was ist das Versagen der, ich kenne wahnsinnig viele leider Antisemiten, quer durch alle, vor allem konservative Parteien, kirchliche Kreise zugewandt. Wir haben ein riesen Antisemitismusproblem in diesem Land und zwar ein importiertes. Das können Sie schwer leugnen.
Na, endlich sind wir wieder ausländern.
Und wir haben radikal.
Nicht gut raus, sonst geht das schneller.
Und ich glaube, wir müssen uns diesem Problem stellen in jeder Beziehung. Ja. Und wir müssen. Mir wäre wichtig, dass man in Schulen entsprechenden Geschichtsunterricht hat und nicht ideologisch gefärbten Politunterricht macht. Das wäre mir wichtig. Mir wäre auch wichtig, dass man dieses Ritual nicht ununterbrochen verpolitisiert, wie das Mauthausen-Komitee ja tut. Und Sie offenbar auch.
Herr Raimond, lassen wir da kurz den Herrn Raimond darauf antworten.
Also, irgendwie sozusagen aus dem Staat heraus passiert natürlich überhaupt nichts. Der Herr Rosenkranz ist seit Jahrzehnten politisch tätig und niemand bewertet sein Verhalten heute in dieser Sitzung, sondern es wird sein Verhalten, seine Vernetzung in politischen Kreisen in den letzten Jahrzehnten bewertet. Wenn Sie jetzt sagen, das passiert quasi ohne Grundlage sofort, haben Sie, weiß ich nicht, dann leugnen Sie seine Vernetzung seit Jahrzehnten oder kennen Sie nicht?
Welche Vernetzung hat er?
Nein, ich habe jetzt lang zugehört,
Frau Schneider. Entschuldigen Sie.
Danke. Ja. Das ist das Erste. Der hat eine Geschichte, für die wird er beurteilt, sowohl von der IKG als auch von anderen, auch als auch von Menschen, die der Meinung waren, er darf nicht in das zweithöchste Amt in diesem Land. Wir haben hier immerhin historisch und an diesem Gedenktag das größte Antisemitismusproblem der Geschichte zu lösen. Das stimmt. Und der Antisemitismus auf der Welt wird nicht kleiner. Frau Stenzel, wirklich, ich bin enttäuscht, dass Sie 3 Minuten brauchen, bis Sie auf Migranten und Migrantinnen kommen. Das schaffen Sie sonst schneller, dass die schuld sind und nicht die Rechtsextremen in Ihrer Partei. Aber Sie werden noch besser drauf sein. Ja. Natürlich haben wir das Problem. Wir haben auf der Linken, auf der Menschenrechtsseite jahrzehntelang versucht, eine Aufschaukelung zwischen Rechtsextremen und Zuwandererkreisen zu verhindern. Und da muss man, wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, auch sagen, das hat man verloren. Ja. Wir haben lange versucht, das niedrig zu halten aus einem, es heißt immer, die Leute sollen sich integrieren. Wenn du auf Leute zugehst, um sie zu integrieren, bist du nachher der, der alle reinholt. Und die, die aufhetzen, produzieren nur auf der anderen Seite dann die, die auch aufgehetzt werden. Das ist tatsächlich ein Problem für die jüdische Bevölkerung, um nicht zu sagen, über das redet man nicht. Aber trotzdem, Frau Stenzel, wir reden jetzt über den größten industriellen Mord der Geschichte, an dem Österreicher und Österreicher. Na, offensichtlich schon, wenn Sie innerhalb von 2 Minuten.
Ja. Ich bin damit
Sie sollten
aufgewachsen.
Es wissen und nicht auf
ich
andere
abschieben.
Wir reden über den größten industriellen Massenmord.
Und
Sie sollten als Abgeordnete oder Ex-Abgeordnete einer rechtsextremen Partei zuerst einmal über der eigenen Partei kehren.
Kommen wir zur FPÖ. Inwieweit hat die FPÖ diesbezüglich ein Problem? Letzte Woche ist der Rechtsextremismusreport rausgekommen. Auf 200 Seiten kommt er 231 Mal eben die FPÖ vor, zum Beispiel. Es gibt immer wieder diese bekannten Einzelfälle in diese Richtung. Sie kennen das von Liedern, die gesungen werden. Zuletzt hat es in Gänserndorf diesen Zwischenfall gegeben mit Eiernockerl am 20. April. Das ist Hitlers Geburtstag, die da gegessen wurden. Alles zusammen.
Ich lehne das total ab. Ja, das ist klar. Ich persönlich, ich kann nur eines sagen. Die FPÖ hat als Partei und als staatstragende Partei hier gar kein Problem. Wer ein Problem hat, sind alle die Leute, die sagen, na, schauen wir, dass wir ihnen was unterstellen. Gehen Sie einmal zu einem privaten Zirkel, ja? Und hören Sie damit. Und hören in Österreich. Wir haben einen latenten Antisemitismus in Österreich. Den gibt es. Es gibt Antisemitismusforscher, die das klar feststellen. Leider. Nach wie vor. Es gibt auch einen religiös motivierten Antisemitismus, auch innerhalb der christlichen Glaubensgemeinschaften des Katholizismus. Friedrich Heer hat ein Riesenbuch geschrieben, der Glaube des Adolf Hitler wird, glaube ich, nicht mehr gelehrt, weil das ist zu bildungspolitisch hochstehend offenbar. Und wir haben einen importierten Antisemitismus durch die Migranten, die ihre die ihre Konflikte hier mitnehmen und tradiert im Islam Judenhass haben. Und durch die Schwierigkeiten und Kriege im Nahen Osten wird das noch angeheizt. Und ich glaube, alles, was hier gesammelt wird, das Dokumentationszentrum des österreichischen Widerstandes, ist eine Art der Bespitzelung im Dienste einer eines politischen Interesses, um eine Partei, die immer stärker wird, die in die Mitte gerückt ist, davon abzuhalten, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Und dagegen wehre ich mich. Das ist politische Instrumentalisierung und die ist durch nichts gerechtfertigt.
Darf ich Sie was fragen?
Ja.
Auf 177, wenn ich es richtig gezählt habe, Seiten Text kommen 231 Mal FPÖ-Fälle vor. Also mehr als ein.
Vielleicht beobachten Sie die anderen Parteien weniger. Gehen Sie mal in die Jusos hinein und so weiter.
Gut, ja? 231 FPÖ-Fälle, zwei auf einer Seite teilweise. Sie sagen, Eiernockerl, Hitlers Leibspeise an Hitlers Geburtstag lehnen Sie ab. Das steht aber drin. Den einen, den man Ihnen aufzählt, den lehnen Sie ab. Wenn man Ihnen jetzt noch drei aufzählen, ab. Aber wenn wir es nicht konkret machen, sagen Sie, das ist alles auf... Frau Stenzel, Sie sind in einer Partei, die 231 rechtsextreme Fälle im Rechtsextremismusbericht des Innenministeriums.
Wenn Sie andere beobachten, werden Sie ähnliches
Sie verteidigen
finden.
Das. Und wenn man Ihnen sagt, Sie verteidigen das, sagen Sie, es war in meiner Familie und Sie benutzen noch Ihre Familie dafür, sich rauszureden für antisemitische Angriffe.
Ja, das ist die übliche IKG-Geschichte. Also lassen wir das versachlichen. Wir es. Ich möchte Ihnen nur etwas sagen. Wir haben, das ist politisch instrumentalisiert. Ich lehne jeden Fall ab, der einen Vorwand dafür liefert, ja. Aber die Dr. Rosenkranz, die Partei hat das aufgearbeitet und es wird bewusst hochgespielt in einer Art und Weise. Das ist, ich halte das für eine reine politische Instrumentalisierung.
Ja, politisch.
Und mehr will ich dazu nicht sagen. Und
Nazis,
Sie sind so wie alle Grünen, die ÖVP ist schuld, politisch? Weil die ÖVP jetzt zusammen versucht zu gehen, um eine Koalition zu bringen. Nein, wir haben dieses Gedenken, diese Gedenk auch Industrie, ja, entwerten wir. Wir entwerten das Gedenken. Und ich war dort und mir stand Barnier und vor mir ein etwas mafios wirkender Mensch, wie sich herausgestellt hat, Pastor Berlusconi. Ja. Und es war Sturm und Winter in Auschwitz, es war auch das war erschütternd, ja, tief erschütternd. Und auch wenn ich nicht Jüdin gewesen wäre.
Es ist eine Schande, wenn Sie dort waren und 231 rechtsextreme Fälle hier verteidigen.
Die Instrumentalisierung, die Bespitzelung. Ich gestehe, und vor allem das in Zusammenhang mit Dr. Rosenkranz zu bringen, ist einfach lächerlich. Das ist eine Kampfansage gegen diese politische Konstellation, die wir jetzt haben, und durch nichts zu rechtfertigen. Aber
ganz kurz eine Zwischenfrage dazu, Herr Ramon. Was man natürlich auch sagen muss, dass sagen wir speziell von Seiten der Grünen eben immer wieder die Warnung in den letzten Jahren, Jahrzehnten vor rechts gekommen ist. Ja. Fakt ist aber eben auch, dass die FPÖ ganz einfach bei den letzten Wahlen, ganz besonders eben bei der letzten Nationalwahl, eben zugelegt hat. Inwieweit ist diese Warnung nicht selbst auch ein Problem oder kontraproduktive? Offensichtlich haben sie die Leute gewählt.
Ich glaube, da kommen mehrere Sachen durcheinander oder bewegen sich. Also Strache lag in einer Umfrage, damals gab es aber keine Wahl, auch schon bei 30%. Mhm. Dann ging das wieder nach unten. Wir wissen, dann kam Sebastian Kurz, der rübergezogen hat, da war die FPÖ nicht viel, also da war die FPÖ kleiner, aber diese Leute waren ja nicht verschwunden, die haben Kurz gewählt. Also. Dann gab es die Corona-Fall, dann kam diese MFG, Impfgegnerpartei. Damals hatten MFG und FPÖ zusammen auch 30%. Jetzt gibt es keine andere Partei und jetzt sammeln sie sich tatsächlich in einer Partei. Ich würde das Spektrum, das dafür empfänglich ist, tatsächlich schon sehr lange um diese 30% einschätzen. Das schwankt. Sie dürfen nicht vergessen, dass es immer rund um die Greta Thunberg-Fälle sind grüne Parteien plötzlich nach oben ausgeschlagen und zwei Jahre später.
Es ist gut, dass Sie den Namen erwähnen.
Aber wir haben tatsächlich einen Problemfall von rund um die 30%, und das sind nicht 30% Rechtsextreme. Ich glaube, so viele ernsthaft ideologische Rechtsextreme gibt es bei Weitem nicht. Aber wir haben ein Abgrenzungsproblem. Also das ist halt so. Und man muss halt auch sagen, die Leute, die das wählen, die das unterstützen, zahlen ja nicht den Preis dafür. Den zahlen ja dann Juden, Jüdinnen, Ausländerinnen, Migrantinnen, was auch immer, die zahlen den Preis, nicht die, die so wählen. Letzter Satz nur.
Gerne.
Mit der Sozialpolitik und Steuerpolitik von Herbert Kickl zahlen jetzt diese 30% den Preis. Ich will kein Jammern hören von den Leuten in 2 Jahren.
Also Sie vermischen hier die Themenebenen total. Ja? Es gibt leider in jedem Land, auch in jeder Partei, ich nehme da keine in Österreich aus, ja? Ich erinnere mich an Debatten im Rathaus, wo die Grünen heftig dafür eingetreten sind, dass man mit Israel nicht handeln darf, keine Exporte, also diese berühmte Boykottpolitik. Mhm. Ja? Waren ganz am linken Rand, auch bei Grünen ist das durchgekommen. Man vermischt die Kritik gegenüber Israel mit einem vulgär linken Antisemitismus, der sehr wohl da ist. Ja. Und man übersieht vor allem auch eines, man übersieht, dass man durch die Migration, die man zugelassen hat über Jahrzehnte, einen militanten Antisemitismus und auch Neofaschismus importiert hat.
Sie haben länger regiert als wir.
Und ich möchte nur zitieren, weil das ist gut zu hören. Hamed Abdel Samad, ja, der ein politischer Autor, der sagt ganz klar, dass der Untergang der islamischen Welt bedeutet, dass die Migrationswelle Richtung Europa zunimmt. Und diese jungen Muslime, die vor Armut und Terrorismus flüchten, tragen die Konflikte ihrer Heimatländer mit nach Europa. Hier haben sie zwar eine Hoffnung, aber sie sehen auch und sind frustriert. Und sie werden in einen Kontinent einwandern, den sie innerlich verachten und für ihre Misere verantwortlich machen. Und jetzt kommt's. Die privatisierte Gewalt, die im Untergang ihrer Staaten entstanden ist, wird somit nach Europa ausgelagert. Und hier haben sie auch eine starke antisemitische Tendenz. Und da sind sie auf diesem Auge voll blind. Der Neofaschismus und Antisemitismus ressortiert.
Kurz einmal den Herrn ja. Ramon.
Rechtsextreme wie die FPÖ und die Islamisten sind Brüder im Geiste. Sie haben dieselbe Politik Frauen gegenüber, sie haben dieselbe Politik Schwulen, Lesben, LGBTIQ-Personen gegenüber, sie haben dieselbe demokratiepolitische Verachtung und dasselbe autoritäre System. Der einzige Unterschied ist, dass die einen ihre Gruppe religiös definieren und die anderen völkisch abstammungsmäßig. Das ist aber gefährlich für Europa, weil die völkische Abstammung wird sicher verlieren gegen die Leute, die predigen und Leute hereinbringen. Ansonsten gibt es keinen Unterschied zwischen ihren Rechtsextremen im Parlament und den Islamisten, außer der Schmiss oder der Bart.
Aber also sonst das ist komplett gesellschaftspolitisch das Gleiche.
Deswegen kommen sie auch immer aus.
Aber deshalb werden sie auch immer gewählt.
Die Islamisten sind Rechtsextreme,
weil sie, so wie die FPÖ. Sie sind, lieber Herr Reimann, Sie sind nicht imstande, sachlich darüber zu reden. Sie sind nicht imstande und nicht willens. Und und das ist das Erschütternde daran.
Ja. Zoomen wir vielleicht noch einmal raus und schauen uns vielleicht das ganze Europa und Weltweit an, Herr Ramon, ja. Was man natürlich schon noch dazu sagen muss, dass in sehr vielen Ländern in Europa rechte Parteien sozusagen jetzt das Sagen haben, von Orban über Italien mit der Frau Meloni, in den USA mit dem Herrn Trump natürlich auch. Wie erklären Sie sich, dass dieses Pendel so weit nach rechts geschwungen
ist? Ich glaube, dass zwei Dinge sind. Und wenn bei Trump dann der ganzen Tech-Milliardäre da vor seinen Ministern sitzen, erklärt das auch einiges. Wir haben in den letzten, also mein gesamtes Erwachsenenleben in den letzten, weiß ich nicht, über 40 Jahren, haben wir einen zuerst neoliberalen Politikruck, was immer heißt, die Politik soll sich um nichts kümmern. Nicht um Löhne, nicht um Sozialausgaben, nicht um Sozialsystem. Jetzt hören wir das seit 40 Jahren, der Markt soll das regeln, nur nicht die Politik. Es gibt überhaupt keinen Grund, aus einem ökonomischen Grund, eine Partei zu wählen. Schauen Sie sich einmal kurz um, was in den letzten 30 Jahren ein Arbeiter in der Fabrik an großer, grundlegender Verbesserung gekriegt hat im Vergleich zu den Jahrzehnten davor. Das ist weg. Also bleibt nur mehr eins, die gesellschaftspolitische Schiene, dort, wo die Islamisten und die Rechtsextremen beide ansetzen mit, wie gehen wir mit Frauen um, wie gehen wir mit Schwulen um und so weiter. Dort ist die gesamte politische Diskussion hingewandert und weg von der ökonomischen Diskussion. Herbert Kickl hat nicht einmal ein Wirtschaftsprogramm vorlegen können am Tag der Wahl. Das brauchen die nicht. Das ist eine reine gesellschaftspolitische Wahl. Und das muss man sagen, das haben wir als Linke mit dem Versuch, den Kampf zu verhindern und nicht zu polarisieren, verloren. Die Rechtsextremen auf der einen Seite, die Islamisten auf der anderen Seite schaukeln sich gegenseitig hoch und haben sich das geteilt. Wir werden die Strategie auch ändern müssen. Und in Wahrheit, man muss ihnen auch sagen, dass sie das Gleiche sind. Genau. Dass sie das Gleiche sind.
Ich?
Ja, die rechtsextremen Parteien machen dasselbe.
Also ich sehe keine rechtsextreme Partei. Ich sehe Parteien, die in der Rechten, im rechten Lager sind. Aber sie sind bitte nicht rechtsextrem. Die Menschen, die FPÖ wählen, zur ersten Partei gemacht haben, wählen nicht, weil sie rechtsextrem sind, die FPÖ, sondern weil sie endlich Veränderungen wollen in verschiedenen Sparten des gesellschaftspolitischen, wirtschaftlichen Lebens, unter anderem also Migration, unter anderem Inflation und so weiter und so fort, und sich davon Verbesserung versprechen. Das ist der Versuch von Parteien, die abgehalftert, vom Wähler abgestraft wurden, unter dem Vorwand, unter Unterstellung des Antisemitismus, hier politisches Kleingeld zu lukrieren, weil ihnen sonst nichts anderes einfällt. Und dagegen wehre ich mich. Das ist eine wirkliche falsche Annäherung an das historisch belastende Problem des Holocaust, der Shoah und so weiter. Und wenn Sie sich in jüdischen Kreisen umhören, und ich höre mich auch um, nicht in der Kultusgemeinde, weil die schneiden mich natürlich, dann werden Sie sehen, dass hier ganz unterschiedliche Haltungen auch zur FPÖ da sind. Ja. Aber weil Sie den Grünen angehört haben oder noch angehören, machen Sie das so.
Frau Stenzel, Sie kennen Leute, die den Klimawandel leugnen. Was soll ich mit Leuten, die uns antisemitisch sind?
Missbrauch der Thematik dieses Gedenktages. Mehr ist dazu nicht zu sagen.
Eine Frage, Frau Stenzel, auch wenn es dazu passt, finden Sie, dass in den letzten, sagen wir jetzt 10 Jahren, dass auch der politische Diskurs von der Sprache her härter geworden ist? Ich nehme zum Beispiel das Wort Remigration raus, das im politischen Alltag angenommen ist, aber auch ein anderes Wort, das in den letzten Wochen natürlich bei uns Thema war, Scheißblatt, ich muss es so sagen, so hat es der Herr Nepp geschrieben. Also den
Sie wissen, von wem es ursprünglich kommt, von Willy Brandt gegenüber dem Spiegel. Ja. Er hat, ja, Luzi, das ist...
Also, aber ist die Diskussion härter geworden?
Nein, der Ton ist nicht härter geworden, aber es ist die Demokratie, das Demokratieverständnis ist ein liegt da schief, bitte. Und vor allem bei den linken Parteien, oder ob das jetzt die Grünen sind oder die SPÖ, man hat ja manchmal direkt das Gefühl, sie müssen sich an irgendein Thema klammern, dass sie überhaupt noch vorkommen. Ja? Und da kommt ihnen also das Rechte zu Pass. Und das wird also akribisch aufgezeichnet. Ich verharmlose das nicht, wohlgemerkt. Ich lehne das auch ab. Ich halte das auch für blöd. Also das, was man unter Kellernazis versteht, finde ich, sollte man eliminieren. Aber die Partei ist zur Mitte gerückt. Und Ende. Und das muss man einmal zur Kenntnis nehmen. Und den Holocaust-Gedenktag nicht missbrauchen für innenpolitisch durchsichtigste Manöver.
Herr Ramon, in Ihren Augen, ist der Diskurs härter geworden, nach rechts gerückt?
Ja, er kann härter werden und nicht nur nach rechts rücken. Er ist, wie wir gesagt haben, er ist definitiv nach rechts gerückt und wird auch immer zugedeckt. Sie haben jetzt das Wort Migration angesprochen.
Remigration.
Da wird zum Beispiel damit innerhalb von Monaten, und ich habe jetzt etliche Diskussionen damit dazu geführt, quasi die hier nicht so rechts sind, sollen remigriert werden. Also sagen, nein, Freunde,
von ihr redet. Grund, bitte
darf ich einmal aussprechen.
Ja, aber ganz kurz aussprechen.
Gut, ja.
Das, was die meinen, ist Abschiebung. Remigration, so wie das in dem Konzept vorgeschlagen würde, bedeutet österreichische oder deutsche, weil es in Deutschland präsentiert wird, Staatsbürger, deren Abstammung den Rechtsextremen nicht passt, zurückzuschicken. Das war das Remigrationskonzept. Aber das liegt schriftlich vor. Bitte lassen Sie mal wieder ausführen. Minimum
nicht.
An Manieren.
Ja, aber Sie benutzen das Minimum Medium, um Unwahrheiten und Halbwahrheiten zu verbreiten.
Also, das Remigrationskonzept sieht die Abschiebung eigener Staatsbürger vor und eigener Staatsbürgerinnen. Und das Wort ist mittlerweile und wird jetzt schon von einer Frau Stenzel hier verteidigt, die dann sagt, die Partei, die dieses Konzept verteidigt, ist eine Partei der Mitte. Es ist eine rechtsextreme Partei. Das darf man übrigens im Plenum sagen, wenn Norbert Hofer den Vorsitz des Nationalratspräsidenten führt. Norbert Hofer erteilt keinen Ordnungsruf, wenn man die FPÖ eine rechtsextreme Partei nennt. Der versteht es besser als Sie.
Wir sind schon lächerlich.
Fast am Ende der Zeit, Frau Stenzel. Ich glaube, Sie wollten noch was entgegen.
Ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass Remigration, das Abschieben illegaler hier sein, dass wir das Migrationsproblem in den Griff kriegen müssen, ist ganz klar. Ich schätze nicht alles an Trump und ich schätze nicht alles an Elon Musk, aber wenn er über seine Medien verbreitet, dass Deutschland sich nicht ständig die vierte, fünfte Generation danach in Geiselhaft nehmen lassen soll für Verbrechen, ja, die ihre Urgroßeltern begangen haben, da gebe ich ihm absolut recht.
Das sagen Sie
recht.
Am Holocaust-Gedenktag? Das
sage ich bewusst hier und ich lasse auch die Innenpolitik der Österreicher darf sich auch
Sie
nicht
sagen am Holocaust-Gedenktag, ja, dass die späteren Generationen sich davon nicht mehr geiselhaft nehmen sollen. Jetzt sehen wir eben die ganze Zeit, was Sie die ganze Zeit hier reden. Sie sagen Tag der Befreiung von Auschwitz, dass die späteren Generationen...
Ich glaube, Frau das Stenzel, ist keine... Wie viele Generationen wollen Sie noch damit so belasten, die nichts dafür können, die jetzt angefeuert werden von Migranten, von Islamisten, damit sie Israel
sie Schande,
und Juden umbringen.
Sie sind
und in Aschaffenburg geht ein Afghaner
kinderlos.
Und da reden Sie nicht drüber. Das ist Ihnen unangenehm, das wird verschwiegen. Entschuldigen Sie, Sie messen mit zweierlei Maß.
Um das nur zu erklären, das hat der beim Wahlkampfauftakt der AfD hat eben diesen Satz Elon Musk gesagt.
Der Satz ist ein Skandal und am Holocaust-Gedenktag wiederholt, ist eine Schande.
Das ist keine Schande. Ich glaube, man muss einmal darüber nachdenken.
Wenn Sie sich nicht dafür schämen, sollten Sie nicht den Holocaust.
Ich schäme mich überhaupt nicht.
Dann sollten Sie nicht den Holocaust.
Weil ich ein Opfer bin und weil ich weiß, wovon ich spreche und es nicht politisch missbrauche. Ja. So einfach ist das.
Ich glaube, hier können wir und müssen wir einen Schlussstrich machen. Trotzdem ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Das war Ursula Stenzel. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Und Michel Meron, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio. Dankeschön. Ja, und zu diesem hitzigen Duell passt jetzt auch gleich unser Interview des Tages. Sie hören gleich Maya Göppel, eine bekannte Transformationsforscherin, und sie spricht eben über die Veränderungen in unserer Gesellschaft, gleich bei uns zu hören. Hallo und herzlich willkommen zurück. Schönen guten Abend noch einmal hier bei Beide Seiten Live, heute am 27. Jänner 2025. Und wie gesagt, jetzt ist bei uns im Interview Maya Göppel, die bekannte Politikökonomin und Transformationsforscherin. Und mit ihr spricht über die Veränderung in unserer Gesellschaft jetzt unsere Infodirektorin Corinna Milborn.
In welche Zukunft steuern wir jetzt nach der Amtsübernahme von Trump und den großen Änderungen auch in Europa? Das bespreche ich jetzt mit meinem Gast Maya Göppel. Sie ist Transformationsforscherin, das heißt, sie beschäftigen sich damit, wie Gesellschaften sich ändern. Und man könnte sie schon auch Zukunftsforscherin nennen, weil sie schauen in die Zukunft so, was kommt da auf uns zu? Und das möchte ich mit Ihnen gemeinsam machen. Aber vielleicht zur ersten Frage, wie geht es Ihnen denn nach dieser Amtsübernahme von Trump, nach dieser ersten Welle an Dekreten? Blicken Sie immer noch optimistisch in die Zukunft, die Sie sonst immer machen?
Ich glaube, dass es im Moment sehr schwierig ist, zu sagen optimistisch, weil natürlich die Dinge, für die ich angetreten bin, Thema Zukunft, das war immer mit auch einer nachhaltigen Zukunft verbunden. Also dieses Wünschenswerte, wie kriegen wir für alle Personen auf diesem Planeten einen Platz, wie schaffen wir das, die globale Sicherheit durch den Schutz der Ökosysteme zu erhalten und so weiter. Und wenn jemand sagt, A, das ist mir total egal und B, ich stelle jetzt auch noch alle Institutionen, also die Regelhaftigkeit, wie wir uns aufgemacht haben, kooperierend die Probleme zu lösen, die stelle ich jetzt auch noch komplett in Frage. Da rutscht einem natürlich so ein bisschen die Idee weg, wo können die Ideen, wie wir kooperieren könnten, überhaupt noch Fuß fassen? Also wo haben die eine Festigkeit und Verbindlichkeit? Mhm. Deshalb ist es gerade nicht leicht, ja.
Sehen wir uns mal diese Amtsübernahme an und was in den Tagen danach geschehen ist. Das ist ja sehr viel Inszenierung, aber durchaus auch sehr viel Inhalt. Trump hat ja unglaublich viele Dekrete rausgeschossen gleich, die wirklich Dinge ändern. Was sind für Sie denn die am meisten ändern, die auch bei uns ankommen? Ich glaube, die meisten haben den Überblick verloren, was alles passiert. Mhm. Worauf sollte man achten? Was wird uns hier in Österreich, in Europa betreffen?
Naja, also zum einen ist das Multilaterale natürlich total relevant. Also wenn er aussteigt aus Institutionen wie jetzt dem globalen Klimaabkommen, als der eigentlich größte Emittent, also Klimawandelverursacher, dann ist das natürlich ein Riesensignal. Gleichzeitig aus der Weltgesundheitsorganisation ist natürlich auch ein Riesensignal im Sinne von, wo möchten wir noch kooperieren, weil sich das ja alles um globale Gemeingüter handelt. Also genau den Erhalt von guten Lebensbedingungen oder dem Schutz der Gesundheit durch Kooperation. Und wenn ich sage, das ist mir eigentlich egal, dann ist schon das Signal, Hauptsache wir, also dieses Make America Great Again, ist da wirklich ausbuchstabiert. Wir kümmern uns jetzt eigentlich nur noch um uns selbst. Und dann überlegen wir uns eben, mit welchen Regeln das am besten funktioniert. Und da geht er natürlich auf der anderen Seite sehr stark vor. Und ich glaube, das ist das, was uns alle so verstört, zu sortieren. Wer gehört jetzt noch dazu und wer nicht? Und das mache ich sehr brutal. Also ich finde diese menschenverachtende Form, wie er das inszeniert, sei es jetzt mit Deportationen raus, die ganzen Begnadigungen von Personen, die ja wirklich das Kapitol gestürmt und damit auch die Konstitution, also die Verfassung nicht geachtet haben. Dann schwöre ich auf die Verfassung und am nächsten Tag begnadige ich all die Personen, die Gewalt angewendet haben, um die Regierungsinstanz zu stürmen. Also da nimmt er ja auch die Sicherheit von so einer Wertebasis und einer Verbindlichkeit, dass alle Menschen vor dem Recht gleich sind oder die Würde des Menschen unantastbar. Und ich glaube, das ist das, was auf der tiefen Ebene wir nicht übersehen dürfen, wenn wir sagen, wir machen jetzt Deals und so weiter. Da wird was ganz Grundsätzliches angefasst. Und ich glaube, das spüren wir und deshalb verstört uns das auf einer anderen Ebene.
Was auch viele verstört, ist die Frage, sehen wir hier dem Bröseln einer Demokratie zu? Ist das faschistisch? Natürlich auch angestoßen durch den Hitlergruß oder nicht Hitlergruß von Elon Musk, also das Symbolische, aber auch auf einer tieferen Ebene. Aber jetzt muss man doch auch sagen, das war eine demokratische Wahl und hier ist jemand gewählt worden mit einer Mehrheit, so funktioniert die Demokratie in den USA, der jetzt eben für diese 4 Jahre viel Macht hat. Ist das nicht auch eine Bestätigung von Demokratie und eine Bestätigung dessen, dass sich auch mal was ändern kann, wenn Leute andere Werte haben wollen in ihrer Politik?
Ja, ich glaube, da kommen wir genau an eine Debatte, die wir in Deutschland auch intensiv führen, die wahrscheinlich in Österreich auch Relevanz hat, nämlich demokratisch gewählte Parteien sind nicht immer demokratische Parteien, weil ich ja eine Mehrheit einsammeln kann. Und in Trumps Fall war es ja durch unfassbare Lügen verbreiten. Also er hat ja viele Dinge versprochen. Wenn man sich angeschaut hat, die Dekrets hatten ja nichts für beispielsweise die arbeitende Bevölkerung wirklich als Mehrwert dabei. Obwohl er sich ja zum Schluss als der Vertreter von der Arbeitsklasse oder arbeitenden Klasse inszeniert hatte auch. Und da ist es natürlich die Frage, nur weil ich die Stimmen eingesammelt habe, unter falschen Versprechen, bin ich nicht unbedingt eine demokratisch agierende Partei, wenn ich an Tag 1 anfange, die Institutionen kaputt zu machen, die im Grunde genommen ja demokratische Prozesse schützen sollen, inklusive der Idee, dass ich, wenn mich mit meinen Politiken, die ich dann mache, die von meinen Wahlversprechen abweichen, die Zustimmung verlieren würde, dass ich dann auch wieder aus dem Amt gehen sollte. Das ist ja genau nicht.
Also das heißt, das bezweifeln Sie, dass er, also sehen Sie die Möglichkeit, dass er nicht aus dem Amt geht?
Ich denke, dass da eine Clique jetzt sich ja geformt hat, wo man auch mit J.D. Vance ja jemanden hatte, der in die gleichen Fußstapfen mit der gleichen Agenda für eine oligarchische Kontrolle über das, was da stattfindet, durchaus vorbereitet hat. Also es geht nicht mehr darum zu sagen, das Volk ist uns wirklich interessant, was das möchte, sondern der Machterhalt in dieser eher kleinen Elite ist das, was wir möchten. Also nur Milliardäre zu berufen etc. ist ja ein deutliches Signal, die Gerichte für sich in Stellung zu bringen und vor allem, was ja in der die Initiative von Herrn Biden jetzt diskutiert wurde, darf der das noch viele Begnadigungen auch gerade für seine Familie aussprechen, ist für mich ein Warnzeichen dessen, dass er sehr gut weiß, was angedroht wurde. Und das ist ja die Nutzung von staatlichen, eigentlich rechtsstaatlichen Instanzen zum Jagen politischer Gegner. Und das ist das, wo wir sagen, das ist faschistisch. Das hat genau nichts mehr damit zu tun. Für mich hat das Harrison Ford wunderbar in seinem Video für Kamala Harris auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, es gibt ein Versprechen von Frau Harris und das ist ihr Recht, mit ihr nicht einer Meinung zu sein. She will protect your right to disagree with her. Und das eliminiert Donald Trump. Wenn er Loyalität ist das, was er verlangt und wenn ihm irgendwer nicht mehr passt, kriegt er auch die volle Rache ab. Und das ist natürlich der Missbrauch von Institutionen, die wir demokratisch nennen würden. Und da müssen wir eben aufpassen.
Schauen wir mal nach Europa. Das ist ja eine weltweite Wertewende, auch ein weltweiter Anstieg von Populismus, sehr gut vernetzt auch. Welche Auswirkungen erwarten Sie in Europa? Was ist da Ihr Blick? Deutschland, Österreich, EU?
Ja, ich denke, es ist jetzt so ein bisschen Crunch-Time. Also wir sehen ja so eine gewisse Faszination bei einigen Akteuren in der Gesellschaft, sagen auch dieses die Stärkere gewinnt oder wahrscheinlich ist es eher auch der Stärkere gewinnt, wo das eine gewisse Attraktivität entfaltet, wenn man jetzt von rein männerbasierten Expertenregierungen widerspricht, ganz offensichtlich, wie Elon Musk das getan hat, hat das einen Attraktivitätsfaktor für einige Akteure. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns klar darüber sein müssen. Entweder wir schaffen es jetzt, die Grundwerte der offenen, der liberalen Gesellschaft zu verteidigen und sie von libertären Gesellschaften ganz klar abzugrenzen und zu sagen, wir haben Grundwerte, wir haben Institutionen, wir möchten, dass die weiter funktionieren. Und vor allem ist bei uns die Idee Wohlstand für alle, Freiheit für alle, weil das alle gibt es im Libertären nicht mehr.
Wie sehen Sie auf Österreich? In Deutschland stehen ja die Wahlen erst bevor. In Österreich haben wir sie hinter uns. Die FPÖ ist Platz 1 geworden und ist jetzt auch am Sprung ins Kanzleramt mit Herbert Kickl als Kanzler, wenn da alles gut geht bei den Koalitionsverhandlungen. Was ist Ihr Blick auf Österreich?
Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man von außen so reinschaut. Ich war eigentlich so in den Nachhaltigkeitsthemen, war Österreich für mich so eine vorreitende Instanz. Also gerade das letzte auch, wo wir gesehen haben, dieses Schutz der Natur und Restauration der Natur, war ja Österreich dann im Grunde genommen das Zünglein an der Waage, zu sagen, wir machen das. Und es ist ja eine Sicherheitsagenda. Also wie können wir gerade, wenn wir sehen geopolitisch, wie es sich verschiebt, sagen, wir bauen hier die natürlichen Ressourcen wieder auf innerhalb Europas. Also diese Verbindung von Nachhaltigkeitsthemen mit Stabilitätsthemen wäre etwas, was ich mir eigentlich in Österreich sehr gewünscht hätte und dachte, das funktioniert da vielleicht. Und jetzt weiß ich es natürlich nicht. Also wenn wir uns anschauen, was da jetzt auf den ersten Diskussionsrunden liegt, inklusive auch der Hinterfragung von einer öffentlichen Förderung für unabhängige Medien, nicht tradierte, sondern auch unabhängige, ist ja wichtig, dann ist das natürlich besorgniserregend, gerade für jemanden, die eben aus der Wissenschaft und aus dieser Parallele von Journalismus mit Qualität und Wissenschaft mit Qualität für Wirklichkeitsbeschreibung, für Selbstwirksamkeit argumentiert.
Dann danke ich Ihnen herzlich für das Gespräch und mache noch einen kurzen Hinweis auf Ihr Buch. Ihr neues Buch erscheint im Brandstätter Verlag und heißt Werte. Also sehr passend für diese Debatte. Herzlichen Dank, Maja Göppel.
Danke für die Einladung.
Also soweit das Interview mit Maja Göppel. Und das war Beide Seiten live für heute. Hier geht's jetzt weiter mit meinem Kollegen Werner Secker und mit Wild umstritten. Und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann.